Ja, das sind gerade so ein bisschen Kindheitserinnerungen wach geworden. Wir hatten zu Hause, lang ist her, einen Plattenspieler. Die Älteren unter uns, die wissen noch, was das ist. Wobei, es kommt teilweise ja wieder auf. Ne? Also, und wir hatten eine Schallplatte vom EC, vom Westdeutschen EC, muss man dazu sagen. Und die hieß tatsächlich Wir singen von Jesus. Und da war dieses Lied auch drauf. Also nur der zweite Teil, der Refrain. Und der wurde so richtig peppig gesungen. Also genau. Und das ist eigentlich auch genau das Thema, um das es heute geht. Wer ist eigentlich dieser Jesus? Und Daniel, du hast vorhin schon gesagt, am Anfang das Lied, ganz am Anfang des Liederbuches, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Das ist nicht nur das erste Lied in diesem Liederbuch, das ist auch ein typisches Epiphanias-Lied. Und insofern passt das auch wunderbar zum heutigen Sonntag. Ich weiß nicht, ob dir das alles bewusst war. Aber wir sind nämlich am heutigen Sonntag sozusagen genau in der Mitte zwischen Epiphanias und Passionszeit. Es ist heute der vierte Sonntag nach Epiphanias und gleichzeitig auch der vierte Sonntag vor der Passionszeit. Und das Erscheinungsfest Epiphanias, das hat uns ja erinnert an das geheimnisvolle Erscheinen des fleischgewordenen Wortes. Das heißt an den Beginn der öffentlichen Wirksamkeit Jesu, die mit seiner Taufe einsetzte. Das alles ist so ein bisschen das Thema von Epiphanias. Und die Passionszeit, auf die wir jetzt zugehen, die wird uns an das Ziel von Jesu öffentlicher Wirksamkeit erinnern, die eben auf Kreuz und Auferstehung zuläuft. Und so inmitten zwischen Weihnachtsglanz, Kreuzesschatten, Osterlicht, da ist man vielleicht so ein bisschen mal ja, geflasht und vielleicht auch gefragt, ja, was hat es eigentlich mit diesem Jesus auf sich? Wer ist eigentlich dieser Jesus? Wer ist er an sich? Und wer ist dieser Jesus auch für mich? Und das Evangelium des heutigen Sonntags widmet sich genau dieser Frage. Ich lese uns aus Markus Kapitel 4, die Verse 35 bis 41. Und ihr könnt auch gerne mitlesen. Und an jenem Tag sagt Jesus zu den Jüngern, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kopfkissen. Und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Da stand er auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Ja, ihr Lieben, was ist die Moral von der Geschichte? So fragen wir ja manchmal nach solchen Erzählungen, die wir berichtet bekommen. Was ist die Moral von der Geschichte? Zunächst einmal große Furcht und große Ratlosigkeit. Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? So endet nicht nur diese Geschichte, so endet das ganze Markus-Evangelium. Nachdem der Engel den Frauen am leeren Grab gesagt hat, dass Jesus auferstanden ist und den 11 Jüngern soeben nach Galiläa vorausgeht, wieder an den See Genezareth, da heißt es abschließend, da gingen die Frauen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. So endet das Markus-Evangelium. Ein scheinbar merkwürdiges, auf jeden Fall ein denkwürdiges Ende des Markus-Evangeliums, ein denkwürdiges Ende auch unserer Geschichte. Furcht und Zittern, Bestürzung, Entsetzen, Ratlosigkeit. Das alles sind die normalen Reaktionen, wenn wir Menschen mit dem Heiligen, mit dem Göttlichen in Kontakt kommen. Wenn Gott uns persönlich begegnet. Wir haben es letzten Sonntag gehört, bei Moses Berufung am Dornbusch. Zunächst war da Neugier, ja, da brennt ein Busch, der verbrennt aber nicht, ganz merkwürdig, ich gehe da mal gucken. Und dann, als Mose ahnt und erkennt, was da eigentlich los ist, da bekommt es mit der Angst zu tun und er verhüllt sein Antlitz. Und typisch ist noch ein zweites, wenn Gott uns begegnet, da kommen Fragen auf. Mose fragt, wer bin ich? Ja, wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehe und dem mal kurz eben sage, ja komm, lass mal mein Volk gehen. Was brauchst du Sklaven? Mach's doch selber. Wer bin eigentlich ich? Und die andere Frage, wer bist eigentlich du, Gott? Wie heißt du? Was ist dein Name? Was soll ich denen sagen? In welchem Auftrag, in welchem Namen, in welcher Vollmacht ich hier auftrete? Wer bin ich? Wer ist Gott? Und auch das Markus-Evangelium ist voller Fragen. Wenn wir das Markus-Evangelium mal daraufhin lesen, wo eigentlich ständig gefragt wird, wir werden feststellen, immer sind die Leute am Fragen. Die Leitfrage des Markus-Evangeliums lautet, wer ist Jesus? Ganz einfache Frage eigentlich, aber was ist die Antwort? Mit dieser Frage, wer ist Jesus, endet nicht nur die Geschichte von der Sturmstillung, wer ist denn dieser? Diese Frage durchzieht das ganze Markus-Evangelium wie ein roter Faden. Ganz am Anfang, als Jesus in der Synagoge von Kapernaum lehrt und mit seiner machtvollen Lehre die Dämonen vertreibt, die bösen Geister, heißt es abschließend, und sie entsetzten sich alle. Ja, wieder die große Furcht, das Entsetzen, sodass sie sich untereinander befragten und sagten, was ist das? Eine neue Lehre mit Machtvollkommenheit und den unreinen Geistern gebietet er und sie gehorchen ihm. Das mit dem Gehorchen haben wir hier auch schon mal gehabt. Als Jesus einem gelähmten Mann die Sünden vergibt, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Da fragen die Schriftgelehrten, ja, was redet dieser so? Was maßt er sich an? Wer kann denn Sünden vergeben außer einem, nämlich Gott? Und immer wieder fragen die Leute, ja, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die diesem Jesus gegeben ist und solche Machttaten geschehen durch seine Hände? Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Also so nach dem Motto, wir kennen den doch, der kann doch nichts Besonderes sein. Was kann aus Nazareth schon Besonderes kommen? Und sie fragen auch Jesus selber, in welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Oder wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dass du diese Dinge tust? Und manchmal fragt Jesus auch zurück und sagt, was sagen eigentlich die Menschen, wer ich bin? Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Die Frage geht uns an, dich und mich. Wer sagst du, dass Jesus ist? Wer ist Jesus für dich? Und wer bist du? Das ist die Frage. Und die Antwort auf diese brennenden Fragen, die finden wir jetzt nicht in irgendeinem Jesus-Handbuch in Paragraph 27, mal kurz nachblättern, 10 Antworten, zack, Sache ist klar. Um zu beantworten, wer Jesus ist, erzählt der Evangelist eine Geschichte. Er erzählt nicht irgendeine Geschichte, er erzählt die Geschichte von der geheimen Offenbarung des Sohnes Gottes in und als Jesus von Nazareth im Israel der Zeitenwende. Und diese Geschichte, die besteht aus vielen Einzelgeschichten, Einzelepisoden, die in ihrer Zusammenschau ein vielfältiges und ein lebendiges Bild ergeben. Und genau so und nur so redet der Evangelist von Jesus. Jesus ist eben kein Gegenstand aus einem Lehrbuch. keine historische Person, deren Lebensdaten wir auswendig lernen, vielleicht bei Wikipedia nachschlagen und dann ein für alle Mal begriffen haben, worum es geht. Haken dran, Prüfung geschafft, weiter geht's. Jesus ist kein Lernstoff, den wir uns aneignen. Im Grunde ist es genau umgekehrt. Nicht wir eignen uns Jesus an, Jesus eignet sich uns an. Und durch den Evangelisten lässt Jesus uns in seine Geschichte hineinerzählen. In seine Geschichte, die von Ewigkeit her zugleich unsere Geschichte ist. Deine und meine Geschichte. So glauben und so bekennen wir es. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er, der Sohn Gottes, vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Für uns Menschen und zu unserem Heil. Nicht einfach nur so. Die Jesusgeschichte ist auch keine Entwicklungsgeschichte einer historischen Person namens Jesus, so ein Entwicklungsroman, ganz interessant, was mit dem so passiert ist, interessant. Nein, die Jesusgeschichte ist die Verwirklichungsgeschichte unserer Rettung von Gott her. Und so gesehen steht die Jesusgeschichte auf einer Stufe mit der Schöpfungsgeschichte. Wie die Schöpfungsgeschichte ganz am Anfang, so umgreift auch die Jesusgeschichte von vornherein uns alle. Uns alle, eben weil hier nicht irgendeiner handelt, sondern Gott handelt, unser Schöpfer. Und deswegen, weil hier Gott handelt, ist diese Jesusgeschichte auch Evangelium. Eben eine frohe Botschaft, eine gute Nachricht, Gottes rettendes Wort für dich und für mich. Die Jesusgeschichte ist eben von vornherein deine und meine Geschichte. Ihr Autor ist der dreieine Gott und er schreibt uns ein in seine Geschichte, in die Geschichte seines Sohnes. Wir sind da mit dabei in dieser Story. Und so lassen wir uns mal mit hineinnehmen in diese Jesusgeschichte. Hören und lesen wir sie von vorne bis hinten und immer wieder neu von vorne als unsere Geschichte, in der wir vorkommen, du und ich. Und da kommen wir eben immer auch wieder an diesen Punkt, an dem wir heute Jesus und seinen Jüngern begegnen. Einen ganzen Tag lang haben die Jünger Jesus zugehört, wie er in geheimnisvollen Worten vom Reich Gottes sprach. Verstanden haben sie nichts. Ja, kann man in Kapitel 4, kurz davor, alles nachlesen. Jesus redet sich quasi in Wolf, könnte man fast sagen, und das Ergebnis ist ziemlich ernüchternd. Reich Gottes ist eben einfach nicht unsere Welt. Jesus macht sich dann die Mühe, den Jüngern diese Rätselworte im Geheimen nochmal zu erklären, weil die Jünger dazu bestimmt sind, in das Geheimnis des Reiches Gottes einzutauchen. Aber auch da verstehen sie nichts. Vor Jesu Kreuz und Auferstehung werden sie nie etwas verstehen. Wie auch? Erst wenn wir Jesus als den für uns Gekreuzigten und für uns Auferstandenen erkennen, erst dann begreifen wir, was es mit ihm in Wahrheit auf sich hat und wer er für uns ist. Und deswegen endet auch die Geschichte, in der wir uns hier gerade befinden, mit dieser ratlosen Frage, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Ratlosigkeit und Verwirrung begleiten die Jünger und auch uns immer wieder auf dem Weg der Jesus-Nachfolge. Zu unterschiedlich und zu verwirrend sind die Erfahrungen, die wir mit Jesus machen oder vielleicht eben auch nicht machen. Jesus-Erfahrungen lassen sich nicht schematisieren. Jesus selber passt in kein Schema. Er ist nicht berechenbar, er lebt. Er lebt. Ist keine Maschine. Wir haben Jesus auch nicht irgendwie in der Tasche. Quadratisch, praktisch, gut. Fertig damit. Nein, wir haben ihn nicht in der Tasche, aber er ist mit in unserem Boot. Das ist das Entscheidende. Ob Jesus schläft oder sichtbar handelt, Er ist da. Und das genügt. Und der Glaube verlässt sich genau darauf. Jesus ist da, dann wird es letzten Endes gut. Der Glaube hält sich daran fest, es kümmert Jesus eben sehr wohl, wie es mir geht. Ich bin ihm nicht egal. Ja, es kümmert Jesus, dass ich von den Sturmfluten des Bösen umtost werde und auf mich gestellt ganz gewiss umkommen werde. Und gerade deswegen ist der Sohn Gottes für mich Mensch geworden. Hat er für mich den Kampf mit Tod und Teufel aufgenommen? Ist er für mich durch den Tod hindurch ins Leben durchgebrochen? Auch wenn Jesus schläft, ist er doch kein Penner, sondern mein Retter. Seine bloße Anwesenheit genügt. Aber wie ist das, wenn Jesus schläft? Dann spüren wir seine Anwesenheit nicht. Er sitzt da hinten oder liegt da hinten auf seinem Kissen im Boot und dann drängt sich die Frage auf, ja, ist er überhaupt da? Interessiert er sich überhaupt für mich? Was habe ich denn von Jesus, wenn er schläft? Geht er letzten Endes vielleicht zusammen mit meinen Träumen unter? Die Sturmfluten des Lebens, die in unser Lebensboot schwappen, die stellen in Frage, dass Jesus lebt. Vielleicht schläft er ja gar nicht, vielleicht ist er gestorben. So fragen ja die Jünger einmal im Blick auf ein totes Mädchen und dann sagt er, nee, es schläft ja nur, weil er weiß, dass er es auferwecken wird. Lebt Jesus? Ist dein Gott nicht tot, wenn er dir nicht spürbar hilft? Und da kommt vielleicht Panik auf, wie bei den Jüngern. Als ihnen das Wasser bis zum Hals steht, da rütteln sie Jesus wach. Voller Verzweiflung schreien sie ihn an, Lehrer, kümmert es dich denn nicht, dass wir umkommen? Und das ist übrigens keine Bitte um Hilfe. Es ist nur eine bestürzte, eine fassungslose Feststellung, wir sind dir eben offenbar doch egal. Deine schönen Worte, mit denen du vom Reich Gottes da irgendwas erzählt hast, was helfen sie denn, was nützen sie uns denn jetzt, wenn dieser Sturm tobt? Und Jesus, ich weiß nicht, wie wir reagiert hätten, aber Jesus diskutiert jetzt nicht zuerst mal mit den Jüngern über Glaube und Unglaube. Er hält den Jüngern auch keine Standpauke. In der Not kümmert Jesus sich schlicht und ergreifend wirksam um seine verzweifelten Jünger. Er spricht sein göttliches Machtwort und die Jünger sind augenblicklich in Sicherheit. Jesus stellt nicht erst die Bedingung, dass die Jünger sich bekehren und ihm vertrauen und ihn bitten und er dann handelt. Jesus handelt zuerst und er zeigt ihnen dann, was Glaube bedeutet und er zeigt ihnen dann, dass er unser Vertrauen wert ist. Und genau so ist Jesus. Er ist für dich und für mich in den Tod gegangen und auferstanden, bevor wir irgendetwas davon wussten. Bevor wir überhaupt gelebt haben. Unser Glaube ist nicht die Vorbedingung dafür, dass Jesus handelt. Würden wir den Glauben zur Vorbedingung unserer Rettung machen, dann würden wir den Glauben als eine religiöse Leistung missverstehen, mit der wir Gottes Arm mehr oder weniger krampfhaft in Bewegung setzen. Und ihr Lieben, schlimmer kann man den Glauben nicht missverstehen. Denn der Glaube bewirkt nicht das Handeln Gottes. Der Glaube kommt vom Handeln Gottes her und er traut Gott zu, dass er handelt. Wir müssen nicht glauben, damit Gott für uns ist. Wir dürfen und wir sollen aber glauben, dass Gott für uns ist. Merkt ihr den Unterschied? Wir müssen nicht glauben, damit Gott für uns ist. Wir dürfen und wir sollen auch glauben, dass Gott für uns ist. Denn wenn wir das nicht glauben, dann blieben wir mit unserer Not allein. Dann versenken wir in Trostlosigkeit und Verzweiflung wie die Jünger hier. Und genau davor will Jesus uns bewahren. Er braucht nicht unseren Glauben, um sein Ziel zu erreichen. Und wir sagen das ja manchmal auch. Er handelt über Bitten und Verstehen. Nicht er braucht unseren Glauben. Wir brauchen den Glauben an ihn, damit wir nicht verzweifeln. Und die Geschichte von der Sturmstillung beweist das auf ebenso eindrückliche wie einprägsame Weise. Jesus rettet die verzweifelten Jünger, und zwar jeden Einzelnen, auch wenn sie allesamt noch keinen Glauben haben. Das stellt Jesus ja im Anschluss fest. Jesu Frage, habt ihr noch keinen Glauben? Die ist auch kein Vorwurf. Diese Frage, die Jesus stellt, ist ein Mittel seiner liebevollen Seelsorge. Jesus kümmert sich eben tatsächlich und in umfassender Weise um seine verzweifelten und ungläubigen und geliebten Jünger. Und darum bringt Jesus nicht nur den äußeren Sturm zum Schweigen, sondern auch ihre tiefe innere Not, ihre geistliche Not. Warum seid ihr furchtsam? Warum seid ihr so durch den Wind? Ihr braucht doch keine Angst zu haben. Ich bin doch da. Ich bin doch da. Ich, Jesus, bin der, dem auch der Wind und der See gehorchen. Ich bin der Sohn meines Vaters, der Sohn des lebendigen Gottes. Wie mein Vater, so habe auch ich das Sagen über Wind und Wellen, über die dämonischen Chaosmächte der Finsternis und des Todes. Was von meinem Vater gilt, gilt in gleicher Weise von mir, dem Sohn. Du herrschst über das ungestüme Meer. Du stillst seine Wellen, wenn sie sich erheben. Die Fluten flohen vor deinem Schelten, vor deiner Donnerstimme wichen sie zurück. Und was wir vorhin im Psalm 107 gebetet haben, er machte den Sturm zur Stille und es schwiegen die Wellen. So ist Gott, genauso ist Jesus. Und deswegen sagt Jesus, meine Lieben, vertraut mir, mir ganz allein. Ich, Jesus, bin Gottes Rettung in Person. Ich bin dein Erlöser und Befreier, dein Retter und dein Heiland. Ich bin dein Cheatcode. Die Jugendlichen wissen, was das ist und erinnern sich vielleicht an den Freitagabend. Ich bin dein Cheatcode, deine unsterbliche Kraftquelle. Ich bewahre dich vor dem endgültigen Game Over und ich besiege für dich den Endgegner. Halte dich an mich in allen Stürmen des Lebens und auch im letzten großen Sturm am Ende deines Lebens. Ich bin der Gekreuzigte und Auferstandene und Lebendige. Ich bin der, der da war und der da ist und der da sein wird, der kommt. Meine Geschichte ist deine Geschichte. Mein Leben ist dein Leben und zwar in Ewigkeit. Das musst du nicht glauben, damit ich dir helfe. Das darfst du mir aber glauben, weil ich dir helfe und weil ich tatsächlich alles für dich getan habe. Vertrau mir. Und der Friede Gottes, der unser Vorstellungsvermögen übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.